SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Heute mit einem SWR1 Meilensteine-Spezial zum Internationalen Frauentag. Wir sprechen heute im ersten Teil unseres Podcasts gleich über drei Meilenstein-Alben von Künstlerinnen und das auch mit Künstlerinnen. Alle Interviews haben wir online aufgezeichnet in Form einer Videokonferenz und deshalb gibt's leider vereinzelt auch Ton- und Soundunterschiede. Mit dabei sind heute Jasmin Wagner. In den 90ern ist sie als Blümchen durchgestartet. Mit ihr spreche ich über ihr persönliches Meilenstein-Album und das kommt von No Doubt und heißt Tragic Kingdom. Auch heute mit dabei ist Jennifer Haben. Sie ist die Frontfrau von der Metalband Beyond the Black. Mit ihr spreche ich über die US-amerikanische Rockband Paramore. Mein Name ist Katharina Heinius und los geht's mit Katharina Frank. Mit ihrer Band, den Rainbirds, ist sie Ende der 80er durchgestartet und wir sprechen über ein Album, das die Musikwelt verändert hat, auch die Rolle der Frau. Es ist Horses von Patti Smith. Hallo Katharina.
Hallo Katharina.
Genau, Katharina. Kurz bevor wir einen kleinen Schnelldurchlauf durchs Album hören, Katharina, in wenigen Worten, warum dieses Album?
Ich glaube, ich war tatsächlich noch 14, als mir Patti Smith in Form eines Fotos und einem Gedicht, was auf diesem Foto abgedruckt war, in einem Magazin, und zwar das Magazin Emma. Meine Mutter hatte damals, also es ist viele Jahre her, Mitte der 70er, hat sie dann irgendwann angefangen, die Emma zu abonnieren. Und ich fand eben dieses Bild und das Gedicht, was darauf von ihr abgedruckt war. Und das hat mich einfach umgehauen. Und ich habe mir dann versucht, alles zu beschaffen, was es eben gab. Also natürlich gab es zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Magazin las, glaube ich, in erster Linie Horses, das Album, über das wir heute sprechen. Auf jeden Fall muss ich 14 gewesen sein und es war einfach tief beeindruckend. Erstmal nur das Bild und dieses Gedicht und dann kam noch die Musik und die hat dann sozusagen mir den Rest gegeben. Also ich habe von da an eigentlich nichts mehr von dieser Musik gehört, die ich zuvor gehört habe. Und viele Jahre später habe ich dann auch mal in einem Interview gelesen, dass mich Patti Smith ist ja ausgezogen, damals den Rock'n'Roll zu retten vor diesem Glam Rock und vor diesen riesen Bands, die also in Kutten und Capes irgendwie vor 25 Synthesizern auf der Bühne standen und aber eben auch Leute zu retten, die halt Peter Frampton Alben kaufen. Und ich war halt ein Peter Frampton Fan als Mädchen. Und es war wirklich ein absoluter Sprung. Ich habe natürlich auch, The Who gehört, ich habe auch wilde Sachen gehört, aber so als Schwarm war eben Peter Frampton, den fand ich total süß. Und von dem hat sie mich gerettet.
Wir hören rein ins Album, sprechen gleich auch nochmal genauer über das Gedicht, was du eben schon angesprochen hast. Aber hier erstmal ein kleiner Schnelldurchlauf durch Patti Smith und Horses.
Horses, 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 horses.
Horses von Patti Smith. 1975 ist das Album erschienen. Katharina, auf deiner Webseite katharinafrank.de hast du einen Artikel veröffentlicht. Wieso spricht sie denn, wenn sie doch singen kann? In dem Artikel geht es um dich als Künstlerpersönlichkeit. Du zitierst aber auch in diesem Artikel den US-amerikanischen Musikjournalisten und Autor Mark Patris, der über Patti Smith sehr treffend schreibt: Patti Smith, die Hofdichterin des Punk, sprengt die Musikszene der 70er mit ihrem rohen, revolutionären Sound. Die Veröffentlichung ihres Debüts Horses veränderte die Rockmusik für immer. Du schreibst weiter: Mich veränderte es auf jeden Fall. Wie hat dich Patti Smith verändert? Kannst du dich ja an deine erste Begegnung mit Patti Smith erinnern?
Also meine erste Begegnung mit Patti Smith war auf der Toilette, auf der Gästetoilette in dem Haus, in dem wir damals gewohnt haben in Portugal, und in einem Magazin, der Emma. Da war ein Foto von Patti Smith abgedruckt aus derselben Serie wie das Cover von Horses und ein Gedicht von ihr darüber. Nicht darüber, sondern über ihre Schwangerschaft. Also sie war irgendwie frühzeitig schwanger geworden als junges Mädchen, musste das Kind dann zur Adoption freigeben und hat einfach darüber geschrieben, wie sie sich gefühlt hat, schon im Vorhinein und während dieser Schwangerschaft. Und es war einfach so eindrucksvoll. Ich meine, ich war 14, auf jeden Fall mitten in der Pubertät, und sowieso brach zu Hause eigentlich alles auseinander, was man so kannte, und vieles davon hat man ja nur, also die Eltern sprachen ja mit einem nicht, man hat natürlich die Stimmung mitbekommen, also vieles musste man sich ja zusammenreimen. Und ich glaube, dieses Gedicht und diese Person, die dieses Gedicht geschrieben hatte, die war, hatte einfach so eine unfassbare Ausstrahlung und war so anders und als die Menschen, die Frauen vor allen Dingen natürlich, oder die man eben damals so sah. Und das war, da habe ich einfach dann weiter geforscht. Wer ist das? Und klar stand in dem Artikel wahrscheinlich auch was über das Album, und habe ich mich dann bemüht, eben alles zu finden, was es damals schon gab.
In dem Gedicht steht ja ein Wortspiel im Vordergrund, also female, feel male. Ja, genau. Was hat das mit dir gemacht? Also female, weiblich, und dann feel male, also sich männlich fühlen. Was hat das mit dir als Frau gemacht?
Also das war auf jeden Fall so, dass es mir klar gemacht hat, dass diese Diskrepanzen, dass man sich irgendwie, also in dem Alter, in dem ich war, mein Körper sich natürlich verändert, und ich habe gleichzeitig gemerkt, dass diese Veränderung meines Körpers und so, dass das auch mit sich bringt, dass mir irgendwie Freiheiten genommen wurden, dass es Einschränkungen gab, dass ich nicht mehr in Bermuda-Shorts irgendwie irgendwo in den Pool springen kann, ohne dass irgendjemand eine blöde Bemerkung macht, dass es doch Zeit wäre, dass ich jetzt vielleicht mal ein Bikini oder einen Badeanzug trüge. Das waren Gedanken, die mir da wahrscheinlich gekommen sind, sicherlich nicht so sortiert wie jetzt etliche Jahre später, aber auf jeden Fall dieses Gefühl, dass man mit diesen Veränderungen, dass das auch, dass ich damit wahrscheinlich gehadert habe und dass eben dieses Hadern tatsächlich auch draußen in der Welt existiert und eine Sprache darüber existiert. Ich glaube, das war das, dieses ganze Gedicht, dass man eben sich mit etwas so aus, über etwas so ausdrückt, was so verwirrend ist. Ich glaube, das war also in der Form. Wenn man dann die Musik, die ich dann später kennengelernt habe, noch dazu haben, war das einfach wirklich wie ein Befreiungsschlag, der aber nicht, hinter dem nicht plötzlich alles schön wird, aber dass man einfach das Gefühl hat, ich bin nicht allein. Diese ganzen Verwirrungen existieren, und es sind noch andere Leute da draußen, und da ist jetzt diese Frau, die das dann auch noch in Worte und Bilder packt.
Ich wollte gerade sagen, Patti Smith schafft ja in dem Moment auch eine Bühne dafür. Sie hat Worte, sie packt das in Worte, und sie verbindet vor allem Welten, die vermeintlich ja eigentlich gar nicht so zusammenpassen, nämlich Poesie und Punk. Ich fand auch die Bezeichnung Hofdichterin des Punk sehr passend, weil es hat ja auch irgendwas mit Dienen zu tun, dem Punk gegenüber. Inwieweit würdest du sagen, hat sie auch den Punk für ihre Revolution, für ihre Gedanken, die sie hat, gebraucht?
Also was sie ganz bewusst wollte, sie wollte einfach die Leute aufwecken. Sie wollte die Kids, wie sie es wahrscheinlich gesagt hätte, aufwecken, dass man eben nicht so wohlgefällig sich in dem, was einem da eben so geboten wird und was einem als richtig dargeboten wird, sich da nicht so hingibt, sondern sich mit der Vielschichtigkeit und Facettenreichtum der ganzen Welt sozusagen beschäftigt. Und deswegen wollte sie, dass die Leute sich eben mit Literatur, mit Poesie, mit Kunst, also vor allen Dingen bildhauerische Kunst und also mit Dingen aus der ganzen Welt beschäftigen. Und dieses, und sie hat selber dieses Wissen aufgesogen in sich hinein. Und sie war als Kind sehr oft krank und hatte wohl auch oft so Fieberträume und solche Geschichten. Und das hat sie auch mit dann später in ihre Texte und in ihre Musik gerettet. Aber sie ist eben vor allen Dingen auf die Spur gegangen dieser Bilder und dieser Träume, die sie da gesehen hat. Und weil die kamen ja nicht von ungefähr. Die müssen ja in ihrem Haushalt, also Vater, Mutter, diese Sachen werden ja, die Umgebung schafft es ja. Und dann geht es eben alles in den Kopf eines Kindes rein. Und ich glaube, sie wollte einfach, dass die Leute eben nicht sich zufrieden geben mit dem, was ihnen da irgendwie als jetzt, das ist jetzt der heiße Scheiß und das ist jetzt das Ding, sondern sie wollte die aufbrechen. Und sie hat teilweise eben auch trotzdem alte, sie haben ja teilweise, das Programm der ersten Tage bestand ja viel auch aus Coverversionen. Ich habe mir ein paar gestern nochmal angehört. Die hat die wirklich zerschreddert. Also die waren wirklich sehr, sehr energetisch und sie hat immer angefangen, zwischendrin zu improvisieren, hat sich die Texte angeeignet und auch umgeändert dann Worte, war also auch, während sie einerseits total so eine Heldenverehrerin und sie hatte auch ganz viele Idole und die hat sie alle über sämtliche grüne Klees gehoben, hat sie sich trotzdem Sachen angeeignet und auch umgewandelt und ist, wenn man so sagen will, teilweise respektlos mit den Sachen umgegangen. Aber durch diese große Liebe für all das war das dann eben doch auch wieder eine Verehrung.
Sie ist ja sehr eigenwillig, was jetzt Songstrukturen angeht. Das sind jetzt keine 3:30 Songs auf Horses, sondern wir haben 8 Minuten, 9 Minuten, 6 Minuten. Also man hat ja schon das Gefühl, sie geht jedes Mal mit dem Song mit. Sie fühlt das und sie macht vor allem eins, sie spricht auch in ihren Songs. Also sie gibt den Worten nicht nur mit ihrer Gesangsstimme Kraft, sondern vor allem Kraft auch durch gesprochenes Wort über Musik. Als du das erste Mal gehört hast, hat dich das eher irritiert oder beeindruckt?
Das hat mich total beeindruckt. Ich meine, ich habe viele Songs geschrieben und ich habe einige von denen geschrieben, die auch sämtliches, sagen wir mal jetzt Radioformat gesprengt haben. Und auch später noch auf meinen Alben, als ich selber dann noch ein bisschen freier geworden bin und auch gesagt habe, okay, ich schreibe Texte mit sehr vielen Worten und sehr vielen Bildern und sehr vielen Inhalten. Das war natürlich der Einfluss von Patti Smith. Und diese, sagen wir mal, um es schlicht und ergreifend zu sagen, dass man sich nicht über den Mund fahren lässt und die Dinge wirklich auch bis auf den Kern also bis auf das Wichtigste irgendwie erforscht, das spiegelt sich eben in gerade in diesen Improvisationen, weil es sind ja viele Improvisationen, die sie dann macht und ob sie das selber jetzt gemacht so verglichen haben, kann ich mir gut vorstellen. Aber hier dieser Mark Patris schreibt ja auch, dass sie sich selber eben auch teilweise so gesehen hat wie so ein John Coltrane, der halt über ein Thema anfängt zu improvisieren und das dann auf ganz andere Umlaufbahnen dann bringt.
In deinem Artikel schreibst du, Birdland war der erste Song, den du als gesprochener Song wahrgenommen hast. Und den hören wir uns jetzt mal an.
Father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. But him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, 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 drift. Hey, yeah, the ship, the ship's line open, and he went inside of it and saw his daddy out of control.
Birdland vom Patti Smith Album Horses im Original 9 Minuten. Wir haben jetzt gerade mal 2 Minuten gehört. Also dieser Track lohnt sich auf jeden Fall mal in voller Länge zu genießen. Katharina Frank hat uns Horses von Patti Smith als ihr persönliches Meilenstein-Album heute mitgebracht. Katharina, worum geht's genau in diesem Song Birdland?
Also sie erzählt die Geschichte von dem Sohn von Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich ist ein Wissenschaftler, Philosoph gewesen, der auch eine Zeit lang sehr, sehr anerkannt war mit all seinen Forschungen und Studien. Und dann hat er aber angefangen, sich also nicht nur mit UFOs, mit der Existenz von UFOs zu beschäftigen, sondern auch mit dem Orgasmus und der Lebensenergie, die daraus entsteht. Und er hat angefangen, ein Gerät zu bauen, den Orgon Accumulator, den Orgon-Akkumulator, in dem man im Prinzip diese ganzen Energien des Orgasmuses aber eben auch sozusagen alles, was sozusagen aus dem Universum auf einen zukommt, dann sammeln konnte und dadurch sozusagen heilen, also genesen und ja, eben auch letztendlich auch lebensverlängernd irgendwie auf sich einwirken lassen kann. Und ich glaube, dass das ihn dann aus der heiligen Riege der Wissenschaftler oder der seriösen Wissenschaftler dann ausgeschlossen wurde. Obwohl er hat das auf jeden Fall weitergemacht und das war ein wichtiges Thema. Und sie beschäftigt sich, glaube ich, mit dem Sohn, der im Prinzip den Vater sieht, wie er, es geht um den Tod von Wilhelm Reich und wie er sieht, wie er mit einem UFO dann abgeholt wird.
Insgesamt ist der Song ja ein sehr, sehr kunstvoller Song. Also er steigert sich auch sehr. John Cale hat ihn produziert. Er war ja Gründungsmitglied 65 von The Velvet Underground und war ja sowieso auch dem Art Rock sehr, sehr zugeneigt. Er selbst hat mal geschrieben, es war schwer, die Energie von Patti Smith überhaupt auf ein Album zu packen oder aufzunehmen. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja auch, du hast das ja auch mit deinen Alben und mit deinen Songs, kriegst du das ja auch mit, die Diskrepanz zwischen der Energie auf der Bühne, die man abliefert, und dann im Studio einfangen muss. Wie nimmst du das hier bei diesem Album wahr?
Also ich kann zum Glück vergleichen, so ein bisschen wie Patti Smith eben damals, die Band, die sind natürlich nicht mehr alle von damals dabei. 2 Musiker sind relativ früh gestorben von der Patti Smith Group, aber ihr Vertrauter Lenny Kaye ist nach wie vor dabei, der Gitarrist, und der Schlagzeuger von damals ist nach wie vor dabei. Und ich habe mir tatsächlich in diesen Lockdown-Tagen 2 Livestreams angeguckt. Und einmal Patti Smith live mit Band und einmal nur im Duo, wobei das dann auch ein Trio war noch mit einem Pianisten. Und Und in den vergangenen Jahren habe ich mir hin und wieder mal, bin ich hin und wieder mal zu Live-Konzerten gegangen und ich habe sehr, sehr unterschiedliche Konzerte gesehen. Und es ist auf jeden Fall schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für John Cale schwierig war, die Band auch deswegen aufzunehmen, weil die waren wahrscheinlich nicht so super perfekt damals schon aufeinander eingespielt. Und das ist gar nicht einfach. Ich schätze mal, die haben im Electric Ladyland aufgenommen. Das ist ja auch ein großer Studioraum mit abgetrennten Wänden. Ich denke, dass die ganz viel zusammen aufgenommen haben, live aufgenommen haben, also nicht im Overdub-Verfahren. Und wenn die Band dann nicht irgendwie schon so absolut im Traum miteinander spielt, dann ist das nicht so leicht einzufangen. Und ich meine, heutzutage kann man so viel im Studio machen und damals war das wirklich so eine 1-zu-1-Situation, schätze ich mal. Und es war sicherlich auch absolut der Ehrgeiz, genauso wie auf der Bühne zu performen. Und inzwischen ist es eine Band, also ich weiß nicht, bei einem der letzten Live-Konzerte, die ich gesehen habe, es sind schon ein paar Jahre her, haben die mich schon begeistert. Ich habe einfach gesehen, das ist jetzt einfach eine tolle Band geworden. Die sind richtig tight und die sind natürlich auch wahrscheinlich viel konzentrierter. Die haben ja Jahrzehnte jetzt auf dem Buckel und sind auch erwachsene Menschen. Und jetzt eben bei diesen beiden Livestreams war das einfach ein Genuss zu hören, was sie gemacht hat, wie sie gemacht hat, eben weil es nicht permanent so extrem auseinandergefallen ist. Andere Leute werden vielleicht sagen, es ist mir jetzt zu clean oder zu sauber, aber man merkt, es ist einfach großartige Musiker in der Zwischenzeit auch geworden sind. Und das war, glaube ich, zu Horses Zeiten noch nicht. Und sie haben das auch ein bisschen kultiviert. Sie waren auch stolz darauf. Und letztendlich war das ja auch das, was mich so überwältigt hat damals, dass eben dieses Gefühl, dass man eben einfach losgehen kann, auf eine Bühne sich stellen kann und alles, was man zu sagen hat, sagt und schreit und singt und musiziert und dass man nicht vorher irgendwie ein Studium durch gemacht haben muss, um das und oder man muss auch vor allen Dingen gar nicht mal um Erlaubnis fragen, so, ne? Das war ja schon das, was mich damals so begeistert hat und deswegen, ja, das war eine richtig krasse, schrabbelige Punkband und die hatten auch schlechte Tage und dann fiel eben alles auseinander. Und ich kann mir gut vorstellen, dass John Cale ein bisschen wahnsinnig geworden ist, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass irgendwie Velvet Underground total die absolute perfekte Band war. Die haben ja auch viel durch dieses Drone, die ganzen Drones und dieses sehr repetitive Schlagzeug und so, dadurch haben die sich ja natürlich auch ein bisschen zusammengehalten.
Kommen wir nochmal zurück zum Album und zu einem auch ganz speziellen Song, nämlich Gloria in Excelsis Deo.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner. Pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look
Gloria in Excelsis Deo besteht eigentlich aus zwei Teilen, diesen ersten und dann schließt ein Cover vom Van Morrison Song Gloria an. Der buchstabierte Refrain von Gloria und die wenigen Akkorde machen den Song zum Garage Rock Standard, könnte man sagen. Warum passt der Song so gut auf dieses Album, dieser Coversong so gut auf dieses Album, so gut zu Patti Smith?
Ja, da macht sie im Prinzip das, was sie, wenn ich es mal so sagen, was sie gepredigt hat. Also she practices what she preaches. Sie benutzt einen alten Song, der im Prinzip, ich meine, wir sind alle damit groß geworden, also meine Generation Mädchen, Frauen ist damit groß geworden, zu Songs zu tanzen, wo irgendwelche Männer singen, wie sie ein junges Mädchen irgendwie verführen und vernaschen oder hinterherlaufen und das irgendwie und sie dreht den Spieß um. Also sie fängt mit einem Gedicht an, wo sie auch einfach mal klar macht, dass sie hat sich ja dann im Laufe der Jahre das auch nochmal ein bisschen verändert, aber dass sie irgendwie, dass Jesus eben nicht für ihre Sünden gestorben ist und dann eignet sie sich einfach diese Rolle des Verfolgers an und verführt im Laufe des Songs, beschreibt eine, aber Gott sei Dank kein Teenager-Mädchen, sondern eine etwas ältere, sehr selbstbewusste Frau, die sich ihres Körpers und ihrer Ausstrahlung bewusst ist und die verführt sie dann, aber sie fängt dann sofort nach diesem Gloria-Refrain auch wieder an zu improvisieren und es ist einfach sie nimmt quasi dieses Bild, diese Geschichte erzählt hat und treibt das nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und es ist einfach nichts, also es ist überhaupt nicht, also sie muss nicht explizit werden und trotzdem ist klar, worum es geht. Und ich glaube, das habe ich damals bestimmt so alles überhaupt nicht verstanden. Aber ich habe die Energie natürlich gespürt. Und ich habe eben natürlich verstanden, dass sie da das Zepter in der Hand hält und so, ne? Und ich fand das auf jeden Fall, oder ich finde es diesen Gedanken oder dass sie sich einfach da diese Kultur auch angeeignet hat und was Eigenes draus gemacht hat, das ist einfach schon mal toll.
Wir haben gerade über Gloria gesprochen, inspiriert durch Van Morrisons Gloria. Kommen wir zu Jim Morrison. Um den Frontmann der Doors geht es nämlich im Song Break It Up und der klingt so.
Car stopped in a clearing, ribbon of life it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried. Break it up! Oh, I don't understand. Break it up! I can't comprehend. Break it up! Oh, I want to feel you. Break it up! Don't talk to me. Started falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. He sang, break it up, oh, I don't understand.
Break It Up, Patti Smith, Song über Jim Morrison. Sie thematisiert auch ihren eigenen Besuch an Jim Morrisons Grab in Paris in diesem Song. 1971 ist ja der Doors-Frontmann in Paris verstorben. Katharina, worum geht's genau im Song?
Also ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe das irgendwie im Hinterkopf. Also ich hatte das mit Jim Morrison, das wusste ich noch. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es darum geht, dass es um dieses, um eine Skulptur geht oder um eine Versteinerung, aus der er sich dann löst oder ja quasi, indem er letztendlich auffährt zum Himmel. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich habe auf jeden Fall immer dieses Bild im Kopf. Vielleicht habe ich das tatsächlich irgendwann mal gesehen. Vielleicht ist das eine Filmsequenz von einer, von jemanden mit steinernen Flügeln, die dann aufbrechen und er losfliegt. So. Aber ganz, ganz sicher bin ich mir nicht. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein ganz toller Song, auch ein bisschen, fällt ein bisschen raus aus dem restlichen Horses Repertoire. Und zwar, weil sie den mit Tom Verlaine von Television zusammengespielt hat. Und das war auch eine Band, ich schätze mal, dass ich die genau zum gleichen Zeitpunkt dann eben in dieser ganzen Forschungsarbeit, was gibt's alles über Patti Smith oder von Patti Smith, dann auch kennengelernt habe. Und in diesem Artikel, der auf meiner Seite ist, den habe ich ja für die Melodie und Rhythmus damals geschrieben in Rockmagazin, das es jetzt, glaube ich, nur noch digital gibt. Und da ging es eben um diese Verknüpfung von Literatur und oder Gedichte und Rockmusik. Und da erzähle ich auch von diesem DJ im portugiesischen Radio, halt mitten in der Nacht diese unglaublichen Sachen gespielt hat und alles eben aus diesem Umfeld von Television und den Talking Heads und wie sie eben alle hießen, die da im CBGB aufgetreten sind. Und Tom Verlaine ist einfach so ein ganz, ganz wundervoller Gitarrist. Ich liebe den heute noch, weil der so ganz melodische Soli gespielt hat. Und man kann eigentlich jedes Solo, was der gespielt hat, und damals waren ja auch diese Extrem-Solis irgendwie angesagt, und man konnte hier jede Note eigentlich mitsingen. Und ja, und die hat, offenbar waren die dann auch immer mal wieder ein Paar und haben in der Zeit diesen Song zusammengeschrieben. Und den finde ich, also es ist eine Hymne. So. Und also ich wusste, dass es was mit Jim Morrison zu tun hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Hymne dann für Jim Morrison ist.
Ja, Break It Up, brech es auf, wie du gesagt hast, die Betonflügel, die er aufbrechen soll, damit er ja wieder frei ist. Darum.
Genau, ja, der ist ja auch argen, diesem merkwürdigen, diese bigotte Gesellschaft in den USA, der ist ja auch mehrfach von der Bühne geholt worden bei seinen Improvisationen, die halt dann zu erotisch waren oder zu sexy waren. Oder ich glaube, ja, er hat natürlich dann auch irgendwann angefangen, extrem viel zu trinken und musste dann, glaube ich, noch aus anderen Gründen von der Bühne geholt werden. Würde wahrscheinlich heute auch passieren, wenn sich einer plötzlich nackt auszieht. Aber damals und in den USA auf jeden Fall. Genau, aber der hat ja auch sehr damit gehadert, mit seinem Star-Sein und oder eben vom Dichter sozusagen zum Popstar geworden zu sein. Es ist, passiert ja immer wieder, dass Leute aus ganz anderen Gründen oder durch ganz andere Ausgangspunkte irgendwie dann sehr, sehr Ikonen werden und sehr, 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 sehr bewundert werden und dann eben diesen genau denselben Mechanismen dann hinterher erliegen. So.
Eine letzte Frage zu Horses und Patti Smith, Katharina. Horses von Patti Smith hat die Musikwelt verändert, auch für uns Frauen. Was war deiner Meinung nach diesbezüglich Patti Smith wichtigste Errungenschaft?
Also für mich war es auf jeden Fall das Wichtigste, und ich denke, dass es nicht nur für mich war, dass sie sich einfach ihren Platz genommen hat. Also dass sie, wie alt war sie? Ich glaube, sie war damals auch schon so Mitte 20 oder so, als sie auf der Szene, erstmal der Poetry-Szene in New York ankam, dann mit Lenny Kaye als Gitarrist eben diese Lesung gemacht hat, die alle umgehauen hat. Und sie hat einfach diesen Platz auf der Bühne sich genommen. Wahrscheinlich war ich deswegen auch so irritiert mit dem Bühne putzen für Bob Dylan viele Jahre später. Aber damals hat sie einfach gesagt, ich mache das jetzt hier. Und sie hat wirklich nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt angemessen ist für ein junges Mädchen oder nicht. Also ich meine, da war sie weit drüber hinaus, sowieso schon in der Szene, in der sie in New York da gelebt hat und wie sie da gelebt hat. Aber sie hat eben sich auch als Dichterin oder als Performerin den Platz genommen. Und ich glaube, das ist ja genau das, was auch heute vielen Mädchen und Frauen auch immer noch schwer nimmt, einfach zu sagen, ganz selbstverständlich, ich mache das jetzt hier und ja, ihr habt jetzt mal kurz still zu sein, weil jetzt rede ich. Und das war, glaube ich, für mich das Wichtigste.
Vielen Dank, Katharina Frank, dass du deine Eindrücke und deine Erfahrungen und das, was du über Patti Smith und all das Geschehen drumherum erfahren hast und gelesen hast, mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir über Horses von Patti Smith zu sprechen.
Das freut mich auch. Vielen Dank, Katharina. Bis zum nächsten Mal.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Nach der rauen, eckigen Punkpoetin Patti Smith wird's jetzt etwas melodischer, aber nicht wirklich weniger hart. Geht's jetzt hier im SWR1 Meilenstein Podcast Spezial zum Internationalen Frauentag weiter mit einer echten Powerfrau, Jennifer Haben, die Frontfrau von Beyond the Black. Mit Beyond the Black spielt sie vor mehr als 100.000 Metal-Fans auf dem Wacken Open Air. Heute ist sie bei uns im SWR1 Meilensteine Podcast. Hallo Jennifer.
Hallihallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Jennifer, welches Album hast du uns hier für unseren SWR1 Meilenstein Spezial mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht von Paramore, einer meiner Lieblingsbands, das Album Brand New Eyes.
Und bevor wir genauer über das Album sprechen, hören wir doch erstmal, wie das Album so klingt. Da geht's schon ganz schön ab. Brand New Eyes von Paramore. 2009 ist dieses Album der US-amerikanischen Rockband erschienen. Jennifer, kannst du uns kurz ein bisschen was über die Band erzählen?
Ja, ich kann euch auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Du hast ja schon gesagt, die kommen aus Amerika und sie haben eine Frontfrau vorne an der Spitze sozusagen, die richtig rocken kann, und das ist Hayley Williams. Auch echt so eine meiner Idole, kann man fast sagen. Ich finde, die kann auf jeden Fall richtig geil singen und hat auch sehr, sehr früh angefangen. Habe ich natürlich gleich so ein bisschen Parallelen bei mir gemerkt, auf jeden Fall. Und deswegen, natürlich kam dann noch mit dazu, dass sie einen meiner Lieblingssongs, einen Soundtrack gewidmet haben, Lieblingssongs, einer meiner Lieblingsfilme, und zwar Twilight war das damals. Ich war richtig im Twilight-Fieber und deswegen hatte ich auch die Deluxe-Box und da war natürlich der Song Decode drauf und so kam ich auf die Band und dann habe ich alles rauf und runter gehört.
Paramore, hast schon gesagt, hat eine starke Frontfrau mit Hayley Williams. Was fasziniert dich an ihr?
Was mich fasziniert, ist eigentlich, dass sie so richtig wenn man das so sagen kann, so richtig rotzen kann. So. Also so richtig raushauen und scheiß drauf, ob das jetzt so ein bisschen out of tune ist. Hauptsache, man merkt einfach die Emotion. So, und das finde ich richtig geil und die kann richtig hochgehen. Und ja, man merkt einfach so totale Energie. Und das fand ich schon immer mega bewundernswert.
Sie ist ja eine Powerfrau, das hört man ja auch sofort, wenn man sie singen hört, wenn man dieses Album durchhört. Man muss ja als Frau auch erstmal so eine kraftvolle Stimme überhaupt entwickeln, um sich gegen so eine, auch gerade im Metal-Bereich oder im Hardrock-Bereich, sich gegenüber einer Band so durchsetzen zu können wie sie.
Ja. Ja, da sagst du was. Also muss ich auch gestehen, dass das so eine der Hauptaufgaben ist, das auch anderen zu vermitteln, dass das geht.
Also wie vermittelt man das?
Naja, man muss auf jeden Fall die Leute vor der Bühne mitreisen und überzeugen. Und das war auf jeden Fall eine Hauptaufgabe von BTB am Anfang, weil wir, also Beyond the Black, wir haben halt am Anfang wirklich so ein paar Festivalabsagen bekommen, nur weil sie nicht wussten, dass auch eine Frau so richtig Power machen kann. Und das hat echt gedauert, so bis man dann auch wirklich so richtig bewiesen hat, okay, alles klar, können wir schon auch auf unser Festival raufnehmen. Und ja, und dann war es halt aber auch geritzt.
Metal nehme ich ja schon auch eher so ein bisschen als männerdominierte Welt. Da muss man da als Frau erstmal so ein bisschen auf den Tisch schauen und sagen, also Entschuldigung, ich kann das auch.
Also es ist definitiv noch eine sehr männerdominiertes Genre. Und das ist auch echt ein bisschen schade. Es gibt echt nur eine Handvoll Bands mit Frauen vorne, die wirklich groß sind da in dem Bereich. Das ändert sich aber Stück für Stück, das merkt man schon, aber trotzdem, also ich habe das noch deutlich gespürt, dass man noch sehr, sehr kämpfen muss und sagen muss, okay, das reicht aus dafür. Wir sind natürlich aber auch ein spezieller Fall, weil wir auch wirklich so ein bisschen Crossover machen, so ein bisschen auch Pop-Elemente mit reinnehmen und so, und das kann ich schon auch ein bisschen verstehen, aber also außer wenn man jetzt wirklich screamt als Frau, dann ist eh alles geritzt. Aber wenn man halt wirklich singt, so Rockstimme und so, dann habe ich das Gefühl gehabt, muss man sich schon auch definitiv beweisen.
Gehen wir nochmal zurück zum Album von Paramore und der kraftvollen Stimme von Hayley Williams. Als ich das Album durchgehört habe, ist mir ein Titel ganz besonders aufgefallen, weil der irgendwie anders klingt. Und das ist The Only Exception. Wir hören mal rein.
Younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep us straight.
The Only Exception war die erfolgreichste Single des Albums. Die geht so richtig schön auf, finde ich. Die steigert sich ja noch ganz enorm hinten raus. Und ich frage mich ja manchmal, warum eigentlich gerade bei den Metal- oder Hardrock-Bands die Balladen eigentlich die erfolgreichsten Songs sind. Also bei Metallica ist es ja ähnlich mit Nothing Else Matters und so.
Ja, Also ich kann mir schon denken, dass das auf jeden Fall die Songs sind, die die meisten quasi greifen können und mit die meisten vielleicht noch was anfangen können, wenn du nicht im Genre unterwegs bist. Aber ja, wie ich halt eben auch schon gesagt habe, die Balladen, das kannst du in jedem Genre machen, das versteht einfach jeder.
Worum geht's im Song?
Bei The Only Exception. Also ich würde sagen, das ist ja auch immer Auslegungssache, aber für mich war das immer so, dass es einfach eine Beschreibung der komplizierten Liebe ist. Also, dass man Liebe nicht versteht, dass sie einfach da ist und du, auch wenn du nicht willst, kannst du dich quasi nicht entscheiden, jemanden zu lieben oder nicht.
Ein wirklich philosophischer Gedanke in dem Sinn.
Ja, also da sind Paramore auch echt stark, finde ich, insgesamt. Also auch wenn sich die musikalische Komponente sehr geändert hat mittlerweile, was ich super spannend fand und natürlich auch wieder eine Parallele zu BTB schlägt, weil wir unser letztes Album ja auch sehr verändert hatten, dass die Texte trotzdem immer eine krasse Tiefe haben irgendwie und natürlich auch mit jedem Album, wo sie auch immer älter geworden ist, immer tiefer gegangen sind, obwohl die Musik sehr happy klingt mittlerweile, sind die Texte genau das Gegenteil so und das finde ich total spannend daran.
Interessant finde ich auch die musikalische Ausgestaltung. Also wenn wir mal auf die Musik gucken, oder gerade auch so im Metal Hardrock Bereich, da wird ja auch oft mit Taktarten gespielt. Und hier bei dem Song ist es ein 12/8, wenn man die Melodieführung sich betrachtet, aber eigentlich ein 6/8-Takt. Eigentlich schön zu zählen, so 1, 2, 3, 4, 5. Es wiegt sich wie so ein kleiner Walzer, ne?
Ja, könnte man Walzer drauf tanzen auf jeden Fall.
Was glaubst du, warum ist Metal da offener auch für andere Taktarten?
Es gibt einfach zu viele Musiksportler, könnte man fast nennen, die das sehr gerne einfach alles hart auschecken wollen und einfach auch so ein bisschen richtig stolz drauf sind, wenn sie das so richtig auch wissen, wo kommt welches Fill und wo kommt welches Riff und wie wird das genau gespielt und so.
Hast du schön gesagt, Sportler. Ja, bevor wir jetzt hier weiter über Taktarten sprechen, zwei Musikwissenschaftlerinnen unter sich, würde ich mal sagen.
Sehr gut.
Du hast ja auch Musikwissenschaft studiert. Jennifer, du hast dir ja auch einen Song vom Album ausgesucht, der dir besonders am Herzen liegt. Warum das so ist, das klären wir gleich. Wir hören erstmal, wie er klingt und der Song heißt Decode. Code von Paramore, ein Wunschsong von Jennifer Haben. Warum dieser Song? Warum hast du dir den ausgesucht?
Die Code ist tatsächlich der Song, der mich so ein bisschen, wie kann man das sagen? Also, ich glaube, ich muss vorne anfangen. Es gab ja zwischen Saphir, meiner Mädelsband, und Beyond the Black gab es 4 Jahre dazwischen, in denen ich mich ausprobiert habe, viele Songs geschrieben habe und viele verschiedene Genres ausprobiert habe, bis ich das gefunden habe, was ich unbedingt wollte. Und Decode hat da eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, auch weil ich ja eben schon erzählt habe, dieses Twilight-Thema, ich war zum ersten Mal Riesenfan, hatte zum ersten Mal Plakate in meinem Zimmer und war total in dieser Welt einfach.
Erklär uns doch nochmal kurz die Geschichte von Twilight.
Twilight ist ja ist ein Vampirfilm, den die jungen 14-, 15-jährigen Girls hart abgefeiert haben, wo es halt einfach darum geht, dass ein normales Girl, das eigentlich total schüchtern ist, zu einem Vampir-Typen einfach hingeht und die sich kennenlernen und das eigentlich, die Liebe soll eigentlich nicht sein, aber im Endeffekt kann man sich nicht dagegen wehren, also passt auch schon wieder zu dem Song, den wir eben gehört haben. Und im Endeffekt ist es aber genau das, was beide brauchen und wollen. Und genau, und es geht halt einfach um diese verbotene Welt einfach auch so ein bisschen. Und Decode ist einfach der Titeltrack damals gewesen und war auf der Deluxe-Box drauf. Und ich als Superfan habe das natürlich gehört und gesehen und habe mich gleich verliebt in den Song. Und habe dann auch gleich das versucht nachzuspielen und nachzusingen, auch weil ich ihre Stimme großartig fand. Und bin dann tatsächlich zwischen Saphir und Beyond the Black gab es dann doch ganz viele so diese klassische Situationen, wo du irgendwo hingehst und vor Labelmenschen oder irgendwem halt spielst. Und der Song war immer dabei. Also ich habe auch immer Coversongs, aber auch eigene Songs gespielt, aber der Song war immer dabei, weil ich einfach diese Energie mega fand. Und genau, und dieses Leidende auch so ein bisschen und ja, trotzdem powervolle. Und ja, deswegen hat er mich quasi zu Beyond the Black auch so ein bisschen gebracht und mir da geholfen, da hinzukommen irgendwie. Also so fühlt sich's auf jeden Fall für mich an.
Einmal ganz kurz zu Hayley Williams und dir. Wenn du sie jetzt betrachtest und ihre Musik, was bedeutet sie für dich persönlich, für deinen Weg als Künstlerin? Was hat sie bewegt als Frau für dich oder hat sie Türen geöffnet?
Was mich fasziniert an ihr ist, dass sie schon immer so ein super ausgeflippter Mensch war nach außen hin, so unfassbar tiefe Texte schreibt und jetzt auch mit ihrem neuen eigenen Projekt hat sie jetzt auch so total künstlerische Musik macht, die eigentlich überhaupt nicht in den Mainstream passen. Also das ist auf jeden Fall was man sich ein paar Mal anhören muss, bis man das überhaupt versteht und dann auch wirklich das mögen muss, damit man das geil findet. Also sie hat da auch keine Angst davor, etwas zu machen, was die Leute vielleicht nicht unbedingt mögen. Und sie macht auch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich habe mir jetzt letztens auch ihre Haarfarben, sie hat so eine vegane Haarfarben, Semi-Haarfarben-Linie, wo sie quasi ja so ein bisschen ihre vegane Ader auch so ein bisschen auslebt und ihre Craziness verbunden. Das habe ich mir auch bestellt, finde ich auch geil. Aber ist noch nicht angekommen, sonst hätte ich jetzt orangene Haare, Mensch.
Jennifer Haben von Beyond the Black. Jennifer, ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast, einen kleinen Ausflug in die Metal-Welt mit dem tollen Album Brand New Eyes von Paramore. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst in unserem Podcast.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
SWR 1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten, heute mit Jasmin Wagner. Hallo Jasmin.
Hallo.
Wir sprechen gleich über dein persönliches Meilenstein-Album. Das kommt aus den 90ern. Aber auch du bist in den 90ern kräftig durchgestartet und zwar als Blümchen. Da hören wir jetzt nochmal rein.
Ja,
ein kleiner Schnelldurchlauf durch den Beginn deiner Karriere, Herz an Herz, Boomerang und der kleine Satellit. Darum soll es aber jetzt gar nicht im Podcast so richtig gehen, sondern du hast uns ein Meilenstein-Album mitgebracht. Welches?
Für mich persönlich war ein Album ganz wichtig in meiner Jugendzeit und das war Tragic Kingdom von No Doubt. Irrtümlicherweise habe ich eigentlich immer nur die Frontfrau gesehen. Also ich war eher Fan von Gwen Stefani und da waren dann eben noch Musiker bei. Ich habe das damals alles nicht so durchschaut wahrscheinlich, aber sie hatte halt die Strahlkraft für mich und die hat was repräsentiert, was ich von anderen Popstars zu dieser Zeit nicht bekommen habe, was Rebellisches, sehr außergewöhnlicher Style, eine ganz eigene Gesangsperformance und eben auch Lieder, die als es das Wort Empowerment vielleicht noch gar nicht so gab, eben schon Empowerment bedeutet haben mit Just a Girl.
Zum Beispiel in den Song hören wir auch gleich noch rein. Wir müssen das kurz für die SWR1-Hörer einordnen. No Doubt, eine amerikanische Rockband in den 90ern, eigentlich so die erste große Band für Gwen Stefani. Du hast schon gesagt, sie hat für dich was ausgestrahlt, was ganz Besonderes war. Man hat ja No Doubt eigentlich nur mit Gwen Stefani wahrgenommen als Frontsänger. Warum glaubst du, hat sie oder konnte sie überhaupt so als Frau da herausstechen in der Band?
Ja, wenn ich mich versuche, daran zu erinnern, wie die restlichen Bandmitglieder aussehen, dann klappt das nicht. Ich weiß, mit einem war sie zusammen und hat ihren Liebeskummer auch so herrlich verarbeitet in Musik. Das empfand ich unheimlich authentisch und ehrlich und auch mutig. Ich meine, über Schwäche zu sprechen ist schon schwer, Lieder zu machen. Die Welthits werden dich ja immer an das erinnern, was du da im Herzen für ein Chaos hattest. Also fand ich so faszinierend, dass sie so mutig ist, wo ich quasi ja schon gestorben wäre, wenn mein Tagebuch gefunden worden wäre und da drin hätte gestanden, ich bin heimlich in Christoph aus der anderen Klasse verliebt und ich wäre gestorben, hätte das jemand gewusst. Und sie ist mit diesem Thema Scheitern und Liebeskummer so offen umgegangen. Sie war von Anfang an einfach anders, weil klar war es eine Rockband und die hatten Ska-Einflüsse und sie war aber auch ein bisschen Punk und trotzdem war sie glamourös und sie war wild und freiheitsliebend und frech und auch nicht perfekt, obwohl es natürlich eine totale, im Nachhinein, ob alles irgendwie perfekt war. Sie hat sich auch ihre Outfits so selbst gebastelt, das konnte ich in der Bravo nachlesen und dann hat man überlegt, wie kann man denn auch irgendwie was Eigenes machen, weil man hatte ja gefühlt, anders als heute, nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich auch modisch auszudrücken oder seinen eigenen Stil zu finden. Man musste dann halt Strumpfhosen zerschneiden und Dinge anders nähen oder sich besorgen. Aber hey, in der Zeit, wo ich das Album gehört habe, gab es ja noch nicht irgendwie 1000 Internet-Companies, die mir Klamotten nach Hause gebracht haben oder auch coole junge Labels. Das war relativ mau. Ich glaube, H&M hieß damals noch Hennes und Mauritz. Also es war gar nicht so leicht, anders auszusehen und irgendwie zu zeigen, hey, es passiert was mit mir. In mir ist ein Sturm, ich will das ausdrücken als Teenager.
Und Gwen Stefani hat das ja geschafft mit ihrer Kleidung. Also sie war ja schon immer sehr, sehr auffällig, auch die Bühnenoutfits, die sie getragen hat.
Ich habe kurz überlegt, ob ich mir die Lippen rot anmale als Tribut an sie, aber dann dachte ich, nein.
Hört man und sieht man im Podcast sowieso nicht.
Das Gefühl.
Gwen Stefani mit diesem Album Tragic Kingdom ist sie ja in den 90ern, Mitte der 90er durchgestartet. Du bist auch Mitte der 90er durchgestartet. Was hat sie dir vor allem in dieser Phase auch geben können?
Einfach so ein gewisses Gefühl für, mach es, wie du es machst, das ist dann schon richtig. Wenn man sich in einer Zeit als Teenager, in der man einfach noch nicht ganz klar definiert ist, wenn man sich versucht, das große Ziel zu setzen, es richtig zu machen, dann landet man ganz schnell in der Sackgasse, weil das gibt es nicht. Du definierst als Künstler ja dein Richtig. Und ich habe mich einfach darauf verlassen, dass wenn ich mich einfach in die Energie werfe, in das Gefühl, das ich habe, wenn ich auftrete, so wie ich dachte, dass es Gwen Stefani macht, dass es dann schon richtig ist und passt. Und wahrscheinlich waren es auch so kleine Liebeserklärungen an sie, als ich anfing, mir den Pony kurz zu schneiden, blaue Lippen zu schminken, die Haare zu färben, Dreadlocks zu haben, eben auch Strumpfhosen zu zerschneiden, also mit den Mitteln der 90er eben auch zu sagen, so perfekt ist langweilig. Ich will irgendwie auf meine Art und Weise so kleine Zäsuren setzen, kleine Highlights setzen, wie ich mich empfinde oder wie ich denke, das Outfit machen funktioniert. das fand ich schön, dass sie so eine Wildheit repräsentiert hat. Und das war eben anders als perfekt und geleckt und alles muss so ablaufen, wie ein Choreograf das vorgesehen hat.
Bevor wir jetzt weiter über Gwen Stefani und No Doubt sprechen, hören wir doch mal, wie Tragic Kingdom eigentlich so klingt. Welcome to the Tragic Kingdom. Das singt Gwen Stefani auf dem Album. 1995 ist das Album erschienen. Es war das dritte Album von No Doubt und das, womit No Doubt ja eigentlich sozusagen zur Backing Band von Gwen Stefani wurde, wie wir auch schon gerade besprochen haben.
Ganz schön gemein eigentlich, ne?
Ganz schön gemein. Aber was glaubst du, hat man es als Frau in diesem Business, gerade auch als Rocksängerin, schwerer als ein Mann?
Jetzt müssen wir uns ja wirklich in diese Zeitreise wieder begeben und eben zurückreisen. Ganz bestimmt, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie diese ganzen, also alles, was sie so quasi hat einstecken müssen, auf dem Weg zu einer Rocksängerin in einer Band von No Doubt, und sie wird ja dann verschiedene Passagen auch erlebt haben, das wird sie sicherlich auch in Just a Girl runtergeschrieben haben, ihre Frustration: du bist zu hübsch, du kannst keine Rocksängerin sein, du hast blonde Haare, das geht nicht, du bist zu dies, du bist zu das, du bist zu jenes. Eigentlich Dinge, die viele Künstler erleben, ich glaube, die viele Frauen grundsätzlich erleben, dass man irgendwie eingeordnet wird. Und dagegen hat sie rebelliert. Als ich mich jetzt auf das Gespräch, worauf ich mich sehr gefreut habe, mit dir vorbereitet habe, habe ich natürlich wieder viel von der alten Musik gehört. Die Magie ist ja, dass man sich dann auf einmal wirklich verbunden fühlt mit diesem ganzen Gefühlswust, der in einem war als Teenager. Und habe mich auch ein bisschen eingelesen in die Geschichte des Albums. Und es war ja richtig holprig. Und auch mal wieder so ein schönes Exempel, ein schönes Beispiel dafür, dass große Weltkarrieren auch immer kurz vorm Scheitern waren. Denn es sah so aus, als ob es eben kein drittes Album geben würde von No Doubt, weil alles andere vorher noch nicht so erfolgreich war und das große Label wollte dann nicht. Und dann haben sie es auf eigene Faust gemacht. Und interessanterweise tauchte dann dieser Paul Palmer auf, der auch für Bush gearbeitet hat. Ich habe mich immer gefragt, wie sie denn Gavin Rossdale kennengelernt hat. Aber das wird über diese Konnecke gekommen sein.
Kannst du es kurz erzählen, wie sie ihn kennengelernt hat?
Ganz genau weiß ich es nicht. Ich wünschte, wir könnten sie dazu schalten. Aber Paul Palmer hat eben auch für Bush gearbeitet und produziert. Und ich denke, dass sie sich dann in den Arbeiten, als Paul Palmer sich entschlossen hat, No Doubt, nochmal volle Aufmerksamkeit zu geben und dafür zu sorgen, dass Tragic Kingdom dann wirklich auch gemacht werden konnte, dass die sich da kennengelernt haben müssen. Und dann begann ja dieses große Rock'n'Roll off and on, also on and off Beziehungs Kladderadatsch von denen, das ich natürlich auch sehr spannend verfolgt habe.
Dann lass uns doch direkt mal in den Song, in den Trennungssong des Albums reinhören, der auch ja zur erfolgreichsten Nummer des Albums wurde und auch irgendwie der internationale Durchbruch für No Doubt beziehungsweise für Gwen Stefani darstellt, nämlich Don't Speak.
It looks as though
Don't Speak vom Album Tragic Kingdom von No Doubt, eine Rockballade. Eigentlich ungewöhnlich für No Doubt, wenn man so das Album durchhört, die von Trennungsschmerz handelt. Ich habe uns beide aber so mitwippen sehen über unsere Konferenz hier. Jasmin, worum geht's genau in dem Song?
Einfach um dieses Gefühl, das man hat, das Ende naht, es ist noch nicht ausgesprochen und ich war in dieser Lage schon mal und ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle. Man spürt, es ist vorbei, es ist also eine Frage von einer Woche oder von einem Tag oder von einer Stunde und alle haben diesen Schmerz in sich und sie hat es einfach zu einem Song gemacht, dieses, ey, muss gar nichts sagen, ist eh klar. Rührt mich auch total. Also irgendwie das so in dieses furchtbare, auf die Folter spannende, zerreißende Gefühl in einem Lied zu packen und eben auch zu sagen, das tut weh und man steht irgendwie vor den Scherben und das ist das Interessante, diese Ohnmacht, die man dann hat, weil man würde so gerne die Zeit zurückdrehen und man würde so gerne das hinkriegen miteinander und es geht einfach nicht mehr und man muss dann durch den Schmerz durch und es ist, man kann dann viel Worte drüber verlieren oder sich den Mund fusselig reden oder sich wund reden oder einfach dann besser nichts sagen und still und in Schmerz und in Würde davonziehen.
Und einfach weitermachen, weil das steckt ja auch in diesem Song drin, dieses, dass man sagt jetzt nichts, ich will es gar nicht mehr hören, sondern mein Leben geht jetzt anders weiter als gedacht, aber es geht weiter. Steckt auch irgendwie, finde ich, für mich da drin. Und es handelt von dem Ende der Beziehung zu Bandmitglied Tony Cannell eben, von dem hat sie sich 94 getrennt. Jasmin, wie würdest du das einschätzen? War das auch irgendwie so der Song, sie hat ihn geschrieben, sie hat ihn interpretiert, hat dieser Song auch so die Türen aufgemacht für ihre Solokarriere?
Es hat auf jeden Fall gezeigt, was für eine mutige Künstlerin wir da haben, die auch einfach irgendwie mit ihren Themen einfach umgeht. Und ich fand es so spannend, dass man eben so im Nachhinein, als ich dann angefangen habe, Songs zu schreiben, dass man so Songs von sich nimmt. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie ist denn das? In der Bandprobe geht sie dann zu Toni und sagt, du, ich habe übrigens einen Song geschrieben über die Zeit, als wir uns getrennt haben und der geht so. Und er so, super Song, lass machen. Weil die sind ja dann nochmal komplett in diesen Schmerz reingegangen. Und jeder kennt das. Es ist gar nicht so einfach, chill zu sein. Es braucht ganz schön lange, bis man gechillt ist mit jemandem, mit dem man so verbunden war, wenn sich quasi die Beziehung verändert. Also da würde ich gerne mal mehr zu erfahren, wie sich das angefühlt hat oder ob es viel Geschrei gab im Proberaum. Aber dieses Video hat natürlich vor allen Dingen sie gefeatured. Man sieht ja, sie ist ja in so einer Art Garten Eden und sieht wirklich so wunderschön aus wie nie. Es ist auch ein bisschen eine Magie, dass Frauen im Liebeskummer irgendwie die Schönsten sind. Das hat sie damit auf jeden Fall unterstrichen.
Und die große Zeit von MTV eigentlich noch in den 90ern, das hat sie ja auch belebt mit ihren Outfits und den knallbunten Videos auch irgendwie.
Absolut, die hatten wirklich so eine ganz eigene Kategorie aufgemacht. Und wir hatten damals ja einfach nur so diese zwei Kanäle. Also MTV natürlich zuerst, dann kam Viva. Und die Leute, die Macher dieser Sender, die haben ja eine Vorauswahl für uns getroffen. Heute gibt es ja endlos viele Möglichkeiten, jemandem zu folgen und jemanden gut zu finden. Aber da war es so, dass Leute ausgesucht haben, wen wir sehen können. Und dann hatten wir eben nur 5 Leute. Und aus diesen 5 haben wir uns quasi in eine Person oder in eine Band verliebt. Ich glaube, deswegen gab es sowas wie Fanliebe auch auf eine andere Art und Weise, weil man ja wirklich sich entschlossen hat und sich dann auf den Weg mit dieser Band oder mit diesem Künstler begeben hat. Ich habe das Gefühl, wenn ich heute mit meinen jüngeren Freunden rede oder meinen Cousinen so, dann finden die mal jemanden nett und dann kommt da jemand anders und sowas alles. Also dieses wirklich, ich habe mein Herz an eine Band verschenkt. Also so wie ich jetzt quasi in Schwärmen geraten, wenn ich das ganze No Doubt-Zeug höre, das kriege ich von denen irgendwie nicht, diese Vibes. Gibt vielleicht auch ganz viele tolle Sachen, die jetzt erleben, aber das ist denen verloren gegangen.
Identifiziert man sich vielleicht heutzutage nicht mehr so stark mit Musik, wie man das damals noch getan hat? Gibt es heute andere Dinge, mit denen man sich identifiziert?
Von meinem Standpunkt oder von meinem Ausblickpunkt als jemand, der ja überhaupt nicht mehr in dieser jungen Generation ist und den ja auch nur irgendwie ab und zu begegnet, scheint es so zu sein, dass es einfach so viel gibt. Es gibt so viele Helden. Das sind zum Teil YouTuber, das sind Twitcher, das sind Leute, die können gut Videospiele, du kannst es einfach so viel, ich möchte das Fantum, das ist, glaube ich, in einem, das hat man in sich, man muss irgendwo seine Liebe hinsenden, weil die eben noch nicht an einen Partner geht. Und das, da gibt es heute so viele Kategorien und da, in jeder Kategorie nochmal so viele Facetten. Das heißt, einer kann Fan sein von einem Twitcher und der beste Freund kennt ihn gar nicht und ist aber Fan von irgendeinem Instagram-Girl. Also man kann es nicht mehr so teilen. Ich konnte mit meinen Freunden total teilen, dass No Doubt natürlich eine coole Band ist, aber Gwen Stefani die allercoolste. Und wir haben alle uns überlegt, wie kann man nur so cool sein wie sie. Hab sie übrigens auch mal live gesehen in Texas, in einem Konzert in Houston. Das war schon relativ, ich war schon in meinen 20ern, aber das war schon auch toll, dass man dann endlich seinen Star so in echt sehen kann. Und sie war auch derbe cool.
Wie hast du sie wahrgenommen damals beim Konzert?
Ich konnte mich total wieder in sie verlieben. Da war natürlich auch schon ein bisschen Abstand reingekommen, weil ich da dann auch einfach schon mein Erwachsenenleben begonnen hatte. Aber ich fand sie mega lässig und sie war einfach genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Ich fand sogar, dass sie so viel besser klingt live als auf den Aufnahmen. Also ich fand ihre Stimme viel, viel toller in live.
Gehen wir nochmal kurz zurück zum Album und zum Songwriting. Jasmin, du schreibst ja auch selbst Songs. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Gwen Stefani hat Don't Speak eben auch selbst geschrieben und selbst interpretiert. Jetzt im Frühjahr soll ja dein neues Album, deine neuen Songs erscheinen. Wie ist es so als Künstlerin selbst zu schreiben und eben auch die Stücke dann zu interpretieren, zu performen? Überlegt man sich da zweimal, was man wirklich schreibt und nach außen trägt? Oder ist das ein viel natürlicherer Prozess, als wenn du sagst, ich schreibe jetzt für jemand anderes?
Für jemand anderen zu schreiben ist manchmal leichter, weil man einfach ein Konzept entwickelt, oder zumindest ich. Ich bekomme den Auftrag für einen Künstler, was zu schreiben, und dann habe ich sofort ein Bild im Kopf und möchte irgendwas dem als Tool dazugeben. Also keine Ahnung, das ist eine Frau oder ein Mann, der wirklich wahnsinnig stark wirkt, und ich würde gerne, ich höre mir die anderen Lieder an, die der gemacht hat, und denke dann natürlich, ha, das fehlt. Das Puzzleteil möchte ich diesem anderen Künstler geben. Mir selbst fällt natürlich eine Menge zu mir ein, aber auch ich kenne natürlich auch all meine Unzulänglichkeiten, da wird es komplexer. Ich habe mir für meine neue Musik vorgenommen, dass ich die Positivität und Strahlkraft von Blümchen wieder einladen möchte. Denn mir macht auf der Bühne stehen am meisten Spaß, wenn es elektronisch ist, wenn es positiv ist, wenn da Kraft ist. Habe natürlich aber auch schon viele Erfahrungen mitgemacht und habe mich aber für meine Musik für einen gewissen Minimalismus entschieden. Also ich wollte nur so viel Text verwenden wie nötig, aber genauso viel wie muss, um ein klares Bild zu schaffen und irgendwie ein Grundgefühl, einen Moment einzufangen. Also meine Lieder handeln heute alle von Momenten. Und meine erste Single kommt am 20. April raus und heißt Gold, und das ist einfach natürlich ein sehr ikonisches Thema, und das ist quasi meine Liebeserklärung an Frauen, an das selbstbestimmte Leben von Frauen, aber auch an die an so Werte, weil in Gold geht es darum, ein Herz aus Gold zu suchen, und das möchte ich haben und ich möchte es finden in den Leuten, mit denen ich mich umgebe.
Über eine selbstbestimmte Frau singt ja auch Gwen Stefani, du hast den Song schon mehrfach angesprochen, in Just a Girl, und den hören wir uns jetzt mal kurz an.
Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let
I'm Just a Girl, Gwen Stefani mit No Doubt. 1996 ist dieser Song vom Album Tragic Kingdom als Single erschienen und es geht um Gleichberechtigung. Sie singt zum Beispiel, oh, ich bin nur ein Mädchen, ganz hübsch und zierlich, also lass mich keine Rechte haben. Sie singt davon, einem Prototypen, einem Ideal entsprechen zu müssen, doch sie will ausbrechen, fortlaufen. Jasmin, wie empfindest du den Song? Wie hast du den Song damals wahrgenommen?
Als totale Befreiung, als also ich meine, wenn so eine Frau wie Gwen Stefani mit sowas zu kämpfen hat, hallo, also es hat uns irgendwie gewundert, weil man denkt ja, die ist ja quasi wie eine Superheldin, der liegt dann quasi, der wird alles zu Füßen gelegt. Ich hatte ja in der Zeit, oder wir als Freundin hatten in der Zeit ja natürlich mit Ausbildungsberufswahl zu tun, mussten uns überlegen, wie wir unser Leben gestalten. Und da schien es eben auch so zu sein, dass es halt so Mädchenberufe gibt. Und die macht man dann bitteschön. Und wenn man was anderes will, ist das echt strange. Man geht ja damals, ist ja ins Berufsinformationszentrum gegangen und dann wurden einem so Dinge gesagt zu was der Beruf sein könnte in der Zukunft. Damit haben wir uns nicht identifizieren können. Und das war total toll, jemanden zu hören, der sagt, hey, wir sind gleich und wir haben auf gar keinen Fall einen Platz verdient, in dem wir nicht tun können, was wir tun wollen. Das war total cool und das hat einem Madonna eben nicht gegeben. Also die hat einem andere Sachen gegeben, aber keiner in dieser Zeit hat so rebellisches Gedankengut in Songs verpackt. So. Und jetzt, ich meine, eigentlich ist dieser Song einer, der in diese Zeit jetzt noch mehr gehört. Also wie cool und mutig. Ich meine, jetzt wird es ja mehr denn je thematisiert. Jetzt passieren, finde ich, größere Schritte als damals. Aber dieser Song ist eben, mein Gott, 1995 erschienen. Und welches Jahr schreiben wir heute? Und eigentlich könnte man den Song auch heute rausbringen.
Ja, total. Und vor allem, es stärkt ja auch. Also mich hat der Song auch damals einfach aufgerichtet. Ich hatte das Gefühl, just a girl, ja, nur ein Mädchen, aber ich kann eigentlich viel mehr. Ich kann mich auch mit Technik beschäftigen. Ich kann mich auch, also ich kann auch all das tun, was praktisch meine, also wenn man sich das betrachtet, sie ist ja auch untypisch, ist ja auch untypisch für eine Frau als Frontfrau von einer, ich möchte mal in Anführungszeichen, Männerband, sich so herauszustellen, ja, und auch so den Weg nach vorne zu gehen. Also sie hat ja schon auch selbst eine sehr, sehr ungewöhnliche Rolle und man braucht ja auch erstmal eine Stimme, die praktisch über die Band sich überhaupt drüber setzt. Also sie braucht ja auch eine gewisse Kraft und da hat sie auch, glaube ich, die ein oder andere Frau, das ein oder andere Mädchen aufgerichtet.
Das ist wahr, ja. Also für uns war das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Bild, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und sie hat ja auch irgendwie im zweiten Refrain, sagt sie so, guess I'm some kind of freak. Also ich meine, bin ich merkwürdig, weil ich andere Dinge möchte, als einfach nur einen Verlobten finden und süße Babys.
Die Nägel lackieren.
Ja. Gibt ja Girls, die das total erfüllt. Das ist auch total richtig. Daran ist nichts falsch. Es ist nur so, als ganze Person wahrgenommen zu werden und als ja mit allen Rechten und Möglichkeiten. Natürlich leben wir in Deutschland und haben da per se schon viel mehr Freiheiten gehabt. Aber ja, es ist einfach noch nicht erreicht, was erreicht werden muss.
Jasmin, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante und spannende Gespräch über Gwen Stefani, No Doubt, über dich, über Blümchen, über deine neue Single, die im Frühjahr kommen wird, die sich ja auch mit der Selbstbestimmtheit der Frau beschäftigt. Gold wird sie heißen. Yes. Ich freue mich sehr drauf, bin gespannt, wie sie klingt. Dann im April wird sie erscheinen. Und ich sag dir aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich auf dieses SWR1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten, Experiment hier eingelassen hast. Dankeschön.
Große Freude gemacht. Vielen Dank dir auch.
SWR1. SWR1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das war der erste Teil von unserem SWR1 Meilensteine Spezial Podcast zum Internationalen Frauentag. Vielen Dank fürs Zuhören und im zweiten Teil geht's weiter mit Cassandra Steen. Mit ihr spreche ich über das Madonna-Album Like a Prayer. Mit Leslie Clio, mit ihr spreche ich über The Miseducation of Lauryn Hill von Lauryn Hill, der Sängerin der Fugees. Und mit Caroline Niemczyk von Glasperlenspiel spreche ich über Stripped von Christina Aguilera. Bis gleich in Teil 2 zu unserem SWR1 Meilensteine Podcast zum Internationalen Frauentag. Mein Name ist Katharina Heinius. Vielen Dank fürs Zuhören.